Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live mit unserem Stargast aus Österreich. Kalin ist heute bei uns. Hallo Kalin, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
Und ich freue mich natürlich auch, dass ich heute wieder Unterstützung habe von meinem Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
Hey Benny, Kalin, ganz herzlich willkommen.
Na, dankeschön.
Schön, dass du bei uns bist. Wir haben uns schon die ganze Woche drauf gefreut. Und natürlich auch ein schönes guten Abend an alle da draußen, die uns jetzt gerade zusehen oder später zuhören werden.
Ganz genau. Und ihr kennt das Spiel. Wenn euch zwischendurch Fragen einfallen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare hier bei YouTube. Aber wir haben ja auch schon den Stream heute bei uns angekündigt auf dem Blog. Und es gab viele Fragen, die eingereicht wurden. Das heißt, wir haben schon einen ganzen Katalog vorbereitet. Genau. Und wollen einfach mal starten damit, von dir zu erfahren, wie waren denn jetzt so die letzten Wochen für dich? In was für einer Stimmung bist du gerade?
Ich bin in einer tollen Stimmung. Also es ist ein konstantes High praktisch, also konstant Wolke 7, wunderschön. Gar keine Unterstützung irgendwie dafür. Also der ESC ist natürlich genug, der bietet genug Energie. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Es sind super viele Termine. Es ist von Tag zu Tag unterschiedlich, also jeder Tag ist anders, aber jeder Tag schön dann wieder. Und ich ärgere mich fast, wenn ich dann an einem Tag im Bett liege und mir denke, okay, es war zwar gut, es war anstrengend, aber ich habe ihn jetzt nicht genossen. Also da wachse ich gerade rein, einfach wirklich jede Sekunde zu genießen. Ich habe so das Gefühl, das ist genauso schnell wieder vorbei, zumindest die ESC-Phase jetzt meiner Karriere, wie sie begonnen hat.
Kalin, als erstes muss ich sagen, und das sage ich nicht immer, aber das sage ich, muss ich heute ausdrücklich loswerden, du siehst großartig aus.
Dankeschön. Danke, danke.
Ist mir schon in Berlin aufgefallen, aber einmal mehr, das muss ich loswerden. Das sage ich längst nicht immer zu Beginn. Ich mache das jetzt auch nicht nach dem Motto, erstmal zu Beginn mal rumschleimen, sondern ich meine es wirklich so, ich muss es loswerden. So.
Schön,
das freut mich. Und da stelle ich aber mal, dass hier auch Leute zuhören und zuschauen, die dich noch nicht so gut kennen, wie die ESC-Kompakt-Blogger das tun, Benni und mich eingeschlossen. Sag doch mal einfach in ein paar Sätzen, was hast du bisher so gemacht? Wie kam es dazu, dass du dich für den ESC beworben hast? Also einfach mach doch mal die Leute, die jetzt zuhören, vertraut mit dem, was deinen Karriereweg so bisher ausgemacht hat.
Ja, gerne. Also ich bin Kalin, ich bin Künstlerin, englisch singende Popkünstlerin. Mich gibt es als Künstlerin auch schon länger als nur die letzten 2 Monate. Ich habe schon ein Album rausgebracht, letzten September. Ich glaube, vor dem Album waren es 4 oder 5 Singles mit Musikvideos. Also seit September 21 gibt es von mir Musik da draußen. Mein Leben einfach mit Musik groß geworden, aufgewachsen, habe immer schon in dieser Fernseh-Unterhaltungswelt auch gearbeitet, auch viel als Tänzerin, als Choreografin, als Creative Director, Stage Director, was auch immer es da für unterschiedliche Positionen gibt. Ich glaube, ich habe fast alles durch und darf jetzt sozusagen die Künstlerin beim ESC obendrauf setzen. Also ich habe auch ESC-Erfahrung, gerade hinter den Kulissen. Ich war Stand-in, für den einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Das ist eine Person, die die Proben auf der Bühne durchführt, bevor der wirkliche Künstler kommt. Das habe ich 2018 gemacht, zum Beispiel für Eleni mit Fuego. Da gibt es Videos, die rumküssen im Eurovision-Universum.
Ja, die sind jetzt gerade wieder ausgegraben, ne?
Ja, natürlich. Ich verstehe es auch total. Ich habe mir auch gestern genau diese Videos alle wieder angeschaut, um mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen und eben auch vielleicht das eine oder andere wieder mit der Community zu teilen, weil es einfach, also das ist ein super spannender Prozess einfach in der ganzen Eurovision-Produktion. Und war aber dann auch als Choreografin schon dort. Ich habe die Flagge getragen für Österreich 2018, was auch super lustig ist, habe ich im Nachhinein gesehen.
Das wusste ich noch nicht, cool.
Ja, ich bin im Finale mit der österreichischen Flagge gegangen, um Caesar Samson praktisch halt Ja.
Hat ja ganz gut geklappt, offensichtlich dann.
Ja, also jetzt im Nachhinein ist es ein wunderschöner Full-Circle-Moment.
Jetzt, ja, genau, jetzt wissen wir auch, warum er so gut abgeschnitten hat. Unter anderem.
Danke, danke. Na, also es war schon eine tolle Nummer damals. Also, das
die
war
ist heute noch Kult. Also, Caesar.
Ja, absolut, stimmt. Ich habe schon lange nicht mehr gehört, aber das sollte man sich vielleicht nochmal anschauen.
Also, ist in vielen besten Listen immer noch drin. Also in so Oldtime-Favorite-Listen.
Ja, na, verstehe ich gut. Ist auch eigentlich jetzt, wenn man vielleicht auch das heurige Jahr anschaut, ist nicht unbedingt ein ESC-Song eigentlich, aber also so ein typischer, wo man schon vom. Vom Hören erkennt, okay, das war beim Song Contest. Vielleicht gerade auch deswegen, ja, einfach damals so gut funktioniert. Ja.
Aber deine musikalischen, wie soll ich sagen, Wurzeln sind ja quasi in die Wiege gelegt. Also ja. Von Kindes an, vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen.
Ja, gern. Also ja, ich bin wirklich aufgewachsen im komplett musikalischen und auch tänzerischen Haushalt eigentlich. Ich glaube, ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe und getanzt, bevor ich gegangen bin. Bei mir zu Hause hat es im ersten Stock ein Tonstudio gegeben von meinem Papa und meiner Oma, also seiner Mama gemeinsam, wo hauptsächlich Schlager, Volksmusik oder auch Reggae aufgenommen worden sind. Und dort, das war halt für mich ein Spielplatz als Kind. Ein großer Raum, schalldicht, perfekt. Da kann man gut rumlaufen, da kann man gut rein, gut spielen. Und bin somit da relativ schnell reingewachsen. Ich glaube, es gibt die erste Tonaufnahme von mir mit 1,5 Jahren, wo ich ein Bilderbuch singe. Und ja, daraufhin natürlich viele, viele mehr Songs und Covers, die ich einfach aufgenommen habe. Kein Wort von dem vom englischen Song verstanden, den ich gesungen habe, aber nimmt es halt auf. Ich glaube, das hat jeder von uns gemacht. Und dann auch sehr schnell gelernt, mich selber aufzunehmen, selber auch Musik zu schneiden für meine Tanzwettbewerbsbeiträge. Und ja, da habe ich schon viel schnuppern dürfen, was aber dann erst später lustigerweise nach meiner tänzerischen Karriere praktisch erst wieder zurückgekommen ist. Also ich habe damals gar nicht gewusst, noch, dass ich mal selber Songs schreiben werde. Und es war jetzt ist im Nachhinein wieder ein schöner Full-Circle-Moment, dass das eigentlich von Anfang an irgendwie schon klar war.
Ja, deine Oma, darf man ja ruhig sagen, hat ja quasi österreichische Musikgeschichte geschrieben. Ne? Also,
genau, ja.
Also, viele Volksmusik und Schlager-Evergreens erschaffen in Österreich. Ne?
Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland auch kennt, eben diese Steirer Menschen Very Good. Ist vielleicht gar kein so ein deutsches Lied, aber oder vielleicht gibt es das auf Riesen auch, I don't know. Aber in Österreich kennt das, glaube ich, so ziemlich jeder. Und ich glaube, jeder Steirer kennt den Text. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, immer beim Fortgehen, das wird immer gespielt. Genau, das ist zum Beispiel, ja, bei mir zu Hause eigentlich entstanden. Und ja.
Und das weiß ich jetzt gar nicht. Bist du denn eigentlich aus der Steiermark?
Nein, ich bin aus Oberösterreich. Aus Oberösterreich und meine Oma, glaube ich, auch. Aber sie hat das damals als Anlass genommen mit Arnold Schwarzenegger, glaube ich. Also das war halt so die Geschichte, soweit ich weiß. Aber ich muss hier mal noch einmal genauer fragen. Jetzt, wo die ganzen Steirer Menschen Very Good Fragen auf mich einprasseln, muss ich die Geschichte kennenlernen.
Okay, wir reden dann nochmal in Malmö und dann
in Malmö machen wir mal ein Steiermark-Special. Da kommen so viele Prominente
ja. Österreicher her.
Ja. Ja. Sag mal, Kalin, wenn du jetzt auf den bisherigen musikalischen Weg zurückblickst, ne, sag mal ein, zwei Meilensteine, die jetzt, also jenseits jetzt von der ESC-Bewerbung, die natürlich was besonders Großes ist jetzt in diesem Jahr, aber vorher in den Jahren, was würdest du sagen, waren Meilensteine, die deine musikalische und künstlerische Entwicklung maßgebend geprägt haben?
Ich glaube, es ist jetzt kein Meilenstein, ein Meilenabschnitt meines Lebens ist sicher einfach die ganze tänzerische Laufbahn, wo ich wahrscheinlich einfach meine musikalische Meinung oder das, was mir gefällt, das, was mir nicht so gefällt, wozu ich gern tanze, was ich mir gut vorstellen kann für mich, also einfach die Authentizität auch irgendwie mitgeprägt hat von mir. Das hat angefangen, ja, wie bereits gesagt, wahrscheinlich mit 2, 3 Jahren, die ganzen Disney-Filme und so weiter, bis hin zu den ganzen unterschiedlichen Genres, in denen ich getanzt habe. Ich glaube, dann ein weiterer großer Meilenstein für mich war, zu lernen, Songs zu schreiben. Also das ist mir jetzt nicht so leicht eigentlich von der von der Hand gegangen, weil ich kein Instrument spielen kann, nach wie vor nicht. Ich kann meine Akkorde, das geht. Aber sonst tue ich mir da relativ schwer, weil ich auch nie Musiktheorie oder so, das war für mich damals nicht wichtig, wo das in der Schule sehr wohl unterrichtet worden ist. Habe dann meinen Weg dazu gefunden und ich glaube, dass dann wahrscheinlich auch mein erstes Songwriting-Camp oder die erste Songwriting-Session so ein Moment war von, ach, okay, die machen es auch nicht anders als ich. Sprich, okay, ich darf mir ruhig ein bisschen mehr zugestehen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen in der Richtung haben.
Von welchem Zeitraum redest du jetzt gerade ungefähr so? Also wann hast du angefangen, Songs zu schreiben selbst?
Das war, ich glaube, so um 2019 praktisch. Und dann eben die ersten Demos ausproduziert zu haben, sicher auch ein Meilenstein gewesen. Und dann halt, vielleicht jetzt ein richtiger Meilenstein, es gibt so viele, die Debütsingle zu releasen, auf die ich wirklich lang gewartet habe. Also die ist auch wirklich lang auf meinem Computer in einem Ordner gelegen, bis das Musikvideo gekommen ist, bis wir da einfach alles zusammen gehabt haben. Wir wollten das sehr, unter Anführungszeichen, groß und professionell und international eigentlich aufziehen, weil ich mir gedacht habe, es gibt in Österreich noch nicht wirklich eine Pop-Künstlerin, die englische Popmusik macht, auf internationalem Level und dazu tanzt. Also habe ich gedacht, da gibt es so eine Lücke für mich zu füllen. Ja, es war schwieriger oder ist nach wie vor schwieriger, als ich mir damals gedacht habe. Deswegen bin ich jetzt natürlich umso dankbarer für diese große Plattform, die ich da jetzt bekomme durch den ESC. Also das ist natürlich dann auch ein wahnsinnig großer Meilenstein, dass es einmal funktioniert hat. Vorher natürlich noch das Album, aber einfach wie halt so jedes Ereignis, das passiert ist, irgendwie ja zu dem geführt hat, dass ich jetzt da sitzen darf. Also im Nachhinein gesehen, das macht alles wahnsinnig viel Sinn, so wie es halt oft ist im Leben, ja.
Ja, und Intuition ist, glaube ich, und das ist ja, glaube ich, ein großer Bestandteil im Songwriting, ist, glaube ich, gar nicht die schlechteste Herangehensweise. Wir stellen ja auch immer Fragen unserer Leserinnen und Leser, beziehungsweise im Falle Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Frage dazu, bevor dann Benny langsam auf die ESC-Kurve einschwenkt. Wie ist es eigentlich zu deinem Namen gekommen, wurden wir gefragt? Oder wollen unsere Leser wissen?
Ja, verstehe ich. Ja, also Kalin, der Name begleitet mich eigentlich schon sehr lange, wiederum länger, als ich gedacht habe, dass ich den jemals wirklich verwenden werde oder brauchen werde. Ich habe früher als Kind mit meinen zwei Schwestern oft Castingshow gespielt zu Hause. Also ich war wahrscheinlich 6 oder so, meine Schwester dann 4 und 2 oder so. Und damals hat es Popstars gegeben im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere große Castingshow gegeben hat, aber die haben wir gern geschaut. Und dann waren zwei von uns Jury und die andere hat getanzt, gesungen, was auch immer. Und immer wenn ich gesungen habe, war ich Kalin. Ich habe das von irgendwo aufgeschnappt anscheinend, also unter anderen Namen, da war eine die Sandy und eine die Lucy, wahrscheinlich von den No Angels irgendwie. und ich war Kalin, ja, ich habe mir das irgendwo, weiß nicht, aufgeschnappt, gehört, vielleicht falsch gelesen, keine Ahnung. Ja, und dann eben später jetzt so, wo ich eigene Musik gemacht habe, also so um 2019, 2020, habe ich mal geschaut, okay, gibt es schon eigentlich, gibt es einen Künstler, eine Künstlerin mit dem Namen Kalin und hat es noch nicht gegeben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist doch schön. Wiederum ein Kreis, der sich schließt, das werde jetzt ich werden.
Und gerade noch eine Frage in den Kommentaren hier. Mhm. Wer sind denn oder ja, wer sind deine musikalischen Idole?
Musikalische Idole gibt es bei mir ganz viel, auch gerade weil meine Genres irgendwie so breit aufgestellt sind im Grunde, weil ich halt von Ballett zu Hip-Hop zu, ich finde halt überall irgendwie was mir gefällt. Aber eine, die sich wirklich durchzieht bei mir, ist definitiv Beyoncé, ist jetzt auch eine, die wahrscheinlich, also ein Name, der oft fällt, wenn man von Idolen spricht. Ich finde diese Frau einfach ein Wahnsinn, sowohl in ihrer Arbeits, sie als Arbeitsfrau, sie mit ihrer Disziplin, mit den Shows, dann auch wieder das Tänzerische und Gesangliche toll vereint. Für mich gibt es da eigentlich niemand anderen, der in der Liga so vergleichbar ist, auch international und ja, also mit dem, immer wenn ich dann wieder Motivation brauche, schaue ich mir eine Tour von ihr an und denke mir, ja, das möchte ich auch mal machen.
Das ist auch eine sehr schlaue Wahl, weil zumindest, ich habe jetzt gerade mit den Grammys viel gemacht. Also zumindest ja. In Grammy-Kategorien ist Beyoncé ja die immer noch mit den allermeisten Grammys ever, ever, ever. Ich glaube, 28 hat sie
inzwischen. Ja, ist echt ein Wahnsinn. Also ich glaube, es gibt auch nichts, was sie noch nicht gemacht hat in ihrem Leben. Und eben, wenn man sich dann so Dokus anschaut, sie ist die Erste in der Früh, die da ist, sie ist die Letzte, die geht. Und so wie ich mich kenne, auch als Arbeitstier, verstehe ich gar nicht, wie man es anders machen kann. Gerade wenn es sein eigenes Projekt irgendwie ist oder jetzt auch diese meine ESC-Reise. Na klar, bin ich diejenige, die einfach da am härtesten dafür arbeitet. Und das finde ich einfach toll, wenn es da Menschen gibt, die wirklich dann auch, obwohl man es nicht sollte, aber vergessen zu essen. Oder einfach, wenn man so fokussiert ist und so wie ich mich kenne, kann ich da auch gut reinkippen in so ein Monsterprojekt, ja.
Benni, ich muss das jetzt noch kurz
ja, andocken. Bitte.
Kalli, lass uns, sag mal einen Satz über Taylor Swift.
Einen Satz über Taylor Swift ist super.
Sehr gute Antwort, Kalli.
Ich mag sie auch super gern. Sie hat halt für mich als Künstlerin einfach die tänzerische Geschichte nicht so von Haus aus dabei. Deswegen war sie für mich früher nicht unbedingt eine Künstlerin, wo ich mir viel angeschaut habe von ihr. Aber natürlich ist jetzt die Tour, die sie hat, also was Größeres kann man gar nicht machen. Deswegen, genau, alle, die eigentlich in der Liga spielen, von da kann man sich, glaube ich, immer schön Inspiration holen und ja, schaue ich mir wahnsinnig gerne an, sowas.
Wird nach deinen Auftritten in Malmö mein zweites Highlight des Sommers.
Was oh, denn?
Weil sie ist in Hamburg. Zwei
ja, schön. Ja, das ist sicher ein Happening, das sollte man nicht verpassen.
Ja, wobei Beyoncé Live tatsächlich, also Beyoncé Live, glaube ich, was große Live-Shows, also auch vor 60.000, 80.000 Leuten, hat die wirklich jetzt schon Musikgeschichte geschrieben, ne? Weil die ja viele Elemente, die du jetzt bei Taylor Swift findest, die hat Beyoncé für die größte Bühne erfunden. Ne?
Ja, ja.
Jetzt geht's mir los, dass ich mehr rede als du. Ich gebe mal ab.
Kein Dialog, das passt.
Ja, genau. Du kannst mal Luft holen zwischendurch. Ja, man muss aber immer aufpassen. Bei Peter läuft das auch manchmal aus dem Ruder. Deswegen ist es schon gut, wenn er das merkt. Wir haben gerade schon über deine Kindheit gesprochen und oder so die Entwicklung. Und mich würde jetzt interessieren, wann ist denn der ESC in dein Leben getreten? Also ab wann hast du den verfolgt?
Eigentlich erst relativ spät. Also ich glaube, es gibt ja ganz viele Künstler, die beim ESC mitmachen, die sagen, ja, ich habe das immer früher mit meinen Eltern geschaut. Das war bei mir gar nicht so. Ich bin eigentlich erst 2016, also da war ich schon erwachsen, ja. über den ESC gestolpert und habe dann in Stockholm das erste Mal mir das erste Halbfinale in der Halle angeschaut und habe eigentlich gar nicht gewusst, was da jetzt gleich passieren wird.
Das heißt, du hast ihn zum ersten Mal in der Halle gesehen und gar nicht am Fernseher wie alle anderen, oder wie?
Genau,
oder
hast
du schon mal so reingeguckt?
Ich könnte mich nicht unbedingt genau an einen Moment erinnern, wo ich wirklich bewusst da gesessen bin und mir gedacht habe, ich schaue jetzt den ESC. Ich glaube schon, dass er vielleicht bei meinen Eltern mal gelaufen ist und ich vielleicht durch einen Voting-Prozess einmal durch und Mama, ich habe noch Durst, ich will noch was trinken oder so. Obwohl ich eigentlich schon im Bett sein hätte müssen. Also das ist sicher passiert. Aber wirklich bewusst war ich dort erst in der Halle eigentlich anwesend, obwohl ich vorher schon. Aber das ist auch was, das ist erst im Nachhinein wieder aufgepoppt. Ich war 2012, da hat es einen österreichischen Vorentscheid gegeben. Österreich rockt den Song Contest, wo die Tracksheeters gewonnen haben. Bei der Produktion war ich als Tänzerin in Österreich auf der Bühne und habe aber auch nicht gewusst, was meine allererste Fernsehproduktion war. Da war das viel spannender, als dass das eigentlich zum ESC führt. Also habe ich auch erst im Nachhinein wieder rückconnected. Genau, also erstes Mal 2016. Ja. Dort vor Ort. Und
war das die Finalqualifikation von Zoe,
ja,
die du erlebt hast?
Genau, ja. Genau, das habe ich gesehen und war dann auch noch 2-3 Tage in Schweden, habe aber das Finale von zu Hause dann gesehen und bin dann eigentlich reingekippt komplett in die ganze Geschichte. Und dann halt natürlich noch einmal mehr durch die Arbeit 2018 als Stand-in, wo man halt wirklich mitkriegt, wie lang die Vorlaufzeit ist, wie wichtig die einzelnen Schritte sind, die halt eigentlich jetzt noch einmal mehr geworden sind, weil man ja jetzt auch, und das ist jetzt wahnsinniges Insider-Getalke, Kamerakonzepte, Lichtkonzepte und so weiter. Ich glaube, das hat es auch damals noch nicht gegeben, aber mittlerweile, ja, kann man eigentlich alles als Künstler oder als Land vorbereiten, gibt ihnen das Paket, sie machen das Beste draus, und das, ja, sind halt schon 3, 4, 5, 6 Monate im Vorhinein, die man sich eigentlich mit dem Songkonis beschäftigt. Und das ist, finde ich, genau so eine spannende Phase, wie dann zum Schluss die eine Intensivwoche vor Ort, wenn man so möchte. Und in diesem Prozess habe ich mich, glaube ich, einfach verliebt, dass man so detailgenau, Frame für Frame, 3 Minuten planen kann und jeder, der dort sitzt und beteiligt ist in den 3 Minuten, dem ist das genauso wichtig wie dir selber. Egal, ob du Künstler bist oder Creative Director oder Stage Director oder Licht, Halter, Spotfahrer, was auch immer.
Fahnenträger.
Genau, Fahnenträger. Ja, für jeden sind diese 3 Minuten einfach so wichtig und jeder Frame dann auch. Und ich glaube, es gibt keine andere Produktion, wo man so detailverliebt eigentlich arbeiten kann. Und das finde ich wirklich sehr schön.
Und du hast ja jetzt sowohl vorhin als auch jetzt gerade so umrissen zumindest mal, was du alles schon so gemacht hast im ESC. Ja. Und Junior ESC hast du ja auch schon gemacht in dem Zusammenhang. Wieder eine Leserfrage. Gibt es denn da irgendwas besonders Spannendes, Lustiges, Interessantes, was dir so, oder dein Highlight vielleicht, was dir so im Kopf geblieben ist aus all diesen Malen, die du jetzt schon aktiv beim ESC warst?
Also ich glaube, was wahnsinnig spannend und lustig ist, ist eben eigentlich genau dieser Stand-in-Prozess, wo man, wenn man dann vergleicht, ich glaube, jetzt landen die Videos teilweise nicht mehr so oft online dann im Nachhinein von diesen allerersten Proben. Wenn man jetzt den Finalauftritt zum Beispiel von, keine Ahnung, nehmen wir Eleni Forera her, weil da war ich ja noch dabei. Der Finalauftritt zu meinem Stand-in-Video, das sind einfach Welten dazwischen. Und dann zu schauen, gerade in dem Stand-in-Prozess, was funktioniert, da gibt es ja Overlays, also Bilder, die auf die Kamera oder aufs Bild nachher gespielt werden, damit es so ausschaut, als ob Feuer rauskommt oder man weiß nicht, berührt einen Schmetterling und dann fliegt er weg oder so Sachen. Teilweise funktioniert das überhaupt nicht, zum Beispiel aufzukommen, okay, keine gute Idee. Oder Regen hat es auch schon gegeben. Regen als Overlay, weil auf der ESC-Bühne darf man kein Wasser benutzen. Deswegen ist vielleicht ein Overlay oder LED-Content die richtige Lösung, aber wenn das zu real ausschaut, dann sind wir teilweise in einem schlechten Computerspiel bei der Performance. Also solche Sachen sind immer sehr spannend und dann halt auch gerade als Stage Director in Armenien beim Junior Song Contest diese Umbauphasen eigentlich. Das ist auch was super spannend ist, was man sieht, wenn man in der Halle ist und nicht zu Hause vom Fernseher sitzt, weil während die Postcards laufen, gibt es ja immer diese Umbauphase auf der Bühne. 30 Sekunden und die Props werden immer größer und immer komplizierter. Da zu schauen, dass das wirklich funktioniert. Und dann eventuell auch eben als Stage Director bei meiner Aufgabe auch zu sagen, na, es tut mir leid, wir schaffen es nicht, es geht sich nicht aus. Wir müssen jetzt zu einer Moderation schalten im Green Room, was dann auch immer sehr lustig und nicht so toll ist für die Moderatoren, aber kann natürlich passieren bei einer Live-Show. Sowas ist auch immer recht spannend. Also da dann im Nachhinein sich die Bloopers anzuschauen, die zu sehr im Fernsehen schon wahrgenommen haben und wir natürlich auf der Bühne gewusst haben, dass das falsch gelaufen ist jetzt, ist auch immer sehr lustig. Also es sind jetzt keine lustigen Geschichten, aber es sind so spannende Side-Facts irgendwie, an die man vielleicht gar nicht denkt.
Ja, ich finde es auch, also wir beobachten ja auch zumindest dann immer die Proben schon relativ genau, wenn die Künstler halt zum ersten Mal auch auf der Bühne stehen. Und genau, man weiß, okay, vorher gab es schon diese Stand-in-Proben. Und es ist wirklich ja, wie du sagst,
Ui, ich höre nicht mehr.
Ja, ich höre auch nicht mehr. Und just in dem Moment,
jetzt war ich gerade weg, ne?
Ja.
Aber ich bin wieder da.
Bin ich just in dem Moment, in dem mir gerade Lakritz im Mund gestoppt hat.
Ja. Und ich dachte noch, Peter, kannst du jetzt eigentlich mal wieder die Katjes-Packung hier runternehmen? Warum? Und,
okay. Hätte ich jetzt Interval-Act spielen müssen.
Ja, genau. Aber ich bin wieder
zurück. Galena, das wieder passiert, dann esse ich kein Katjes und es gibt genug Fragen.
Ja.
Wir beide schaffen das, wir füllen die Sendezeit.
Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise ihr habt meine lange Rede ja gar nicht gehört. Glaubst du jetzt eigentlich, also oder denkst du, dass dir die Erfahrung, die du schon gesammelt hast, dass dir das jetzt in diesem Jahr, in diesem Prozess helfen kann?
Also ich glaube, als Künstlerin auf der Bühne nur teilweise. Ich glaube, ich gehe halt auf die Bühne und habe vielleicht mal also andere erste Minuten auf der Bühne, weil ich direkt schaue, okay, ja, da ist diese Kamera, passt, okay. Ich check schon ab in meinem Kopf, was meine Vorbereitungen halt vorher so gebraucht haben oder was ich jetzt brauchen werde. Und natürlich hilft es einfach, diese Checkpoints zu kennen. Okay, das Konzept ist fertig. Es gibt ein Directors Video, das haben wir jetzt letzte Woche gedreht. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Auf was muss man aufpassen? Wo darf man sich vielleicht nicht verlaufen? Weil auch die letzten Jahre Künstler betreut zu haben und einfach mitzubekommen, ja, die Pre-Partys sind super lustig, die Euroclub Nights sind auch super lustig, aber wenn man halt am nächsten Tag nicht ausgeschlafen ist, weniger lustig. also solche Sachen, glaube ich, auf die bin ich vielleicht gut vorbereitet, besser vorbereitet. Aber ich glaube,
man merkt an deinem Wording, du bist schon recht nah dran an der Bubble und auch recht nah dran an dem, was vor Ort behind the scenes stattfindet.
Ja, also ich glaube, das hilft schon. Aber ich glaube, dass es dann definitiv den Moment geben wird, wo das auch alles nichts mehr hilft, wo ich wirklich jetzt als Kalin in 2024 den ESC neu erleben darf. Einfach als Künstlerin tue ich ja jetzt auch schon mit den mit euch zum Beispiel, sowas habe ich noch nie gemacht, oder grundsätzlich eine Community zu spüren, diese Community aufzubauen. Ich bin vorher als Künstlerin mit 1400 Followern nach 4 Jahren harter Arbeit eigentlich in dieses Abenteuer gerutscht und das wächst jetzt alles super schön. Also ja, das sind neue Erlebnisse, auf die ich mich nicht vorbereiten hätte können, glaube ich. Also ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt.
An der Stelle kommt immer mein Spruch, ne? Bist du einmal in der Bubble, ne? Bist du für immer eine Heldin.
Ach so, eine Heldin. Ich habe gedacht, man kommt nicht mehr raus. So einmal ESC, immer ESC.
Beides, genau.
Genau, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Aber auch dann an der Stelle immer, genieße jeden Augenblick.
Ja.
Egal, was kommt, genieße jeden Augenblick. Auch wenn man bei der Probe irgendwas hakt, egal, ne? Saug einfach die guten Vibrations, die es tatsächlich beim ESC in unvergleichlicher Form gibt, saug das immer auf. Ne? Nimm das immer mit.
Danke, ja, das nehme ich mir schon. Anknüpfend
daran, die meistgestellte Frage immer in jedem Live-Chat ist immer: Was sind deine ersten Erinnerungen an den ESC und hast du ESC-Lieblingslieder?
ESC-Lieblingslieder habe ich auf alle Fälle. Ich glaube, ich bin aber nicht durch wirklich dann damals ESC schon drauf gekommen. Das ist eher jetzt so im Nachhinein. Ich war mal auf dem Kreuzfahrtschiff auf der MS Amadea, das Traumschiff, das ZDF-Traumschiff, als Teil des Show-Ensembles. Und da haben wir zum Beispiel eine Eurovision-Show gehabt. Zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht klar eigentlich, was alles Eurovision-Lieder sind. So bin ich halt dann eher auf meine Favorites draufgekommen. Und meine Favorites sind auf jeden Fall zum Beispiel Céline Dion mit Ne Pas Sans Moi. Also das ist immer on top of my list irgendwie. Ich mag aber auch Take Me to Your Heaven sehr gerne von Schweden damals. Aber auch Après Toi zum Beispiel, ganz, ganz alt. Mhm. Johnny Logan, super. Also ich bin eher so die Oldschool ESC. Maus.
Aber ja, das heißt ja, obwohl du so spät angefangen hast sozusagen, dass du dir im Nachhinein dann auch, dass du dich reingearbeitet hast sozusagen.
Ja, genau. Also ich bin dann wirklich das eine oder andere Mal gut über einen Song gestolpert, wo ich mir gedacht habe, oh, der ist schön. Und dann, ESC, cool. Mhm. genau. Und natürlich die letzten Jahre auch ganz viele schöne Erinnerungen mit anderen ESC-Songs. Aber das sind so, glaube ich, so Evergreens. Mal schauen, ob die wir jetzt toll finden, in 50, 60 Jahren auch noch so sind wie die von Céline Dion zum Beispiel.
Und das werden wir nicht alle überprüfen können. Aber was Oldschool angeht, darf ich dir sagen, möchte ich einen alten Roy Black-Schlager zitieren, den wahrscheinlich keiner hier kennt. Oder kennt ihr den? Du bist nicht allein? Du bist nicht allein. Ganz großartig. Also Oldschool ist auf ESC Kompakt auch immer eine Bank. Also das zelebrieren wir. Du hast jetzt aber nur internationale Songs gesagt. Magst du noch mal in die österreichische ESC-Geschichte mit uns eintauchen?
Ja, also wie gesagt, da bin ich mit vor 2016 ein bisschen überfragt. Also wie gesagt, Tracksheeters, ja, habe ich mitbekommen, aber wird jetzt nicht on top of my list stehen. Ich glaube tatsächlich, dass Noir DC mit Zoe da schon einen guten Platz bei mir gefunden hat im Kopf. Vielleicht auch, weil es meine erste Österreich-ESC-Connection irgendwie war. Ich habe auch Running on Air ganz, ganz gut gefunden. Mhm. Ja, und natürlich letztes Jahr auch mit Thea und Selina. Ich hab die zwei gecoacht. Ich war an deren Seite auch super spannend. Also ich glaube, das ist auch so das Schöne am ESC, gerade wenn der Song nicht unbedingt dein Genre ist, man verliebt sich trotzdem irgendwie in diesen Nummern, weil einfach das Staging toll ist, weil der Künstler toll ist. Und man hört ja auch die ESC-Lieder, gerade wenn man in dieser Bubble ist, wahnsinnig oft. Und dann ja, verliebt man sich in ein Lied, das man vielleicht so nie gedacht hätte, dass einem das irgendwie taugt. Ja. Hm.
Wir haben jetzt schon wir sind ja noch sozusagen im Vorgeplänkel eigentlich, ja, und haben aber schon die halbe Stunde voll. Deswegen, ich würde jetzt gerne mal tatsächlich auf deinen ESC-Song zu sprechen kommen. Die wichtigste Frage ist ja vielleicht, wie bist du eigentlich zu deinem ESC-Song gekommen?
Ja.
Oder eher zu dir?
Ja, also mein Wunsch beim ESC dabei zu sein, eben, den gibt es ja schon eine Weile, zumindest seit, ich glaube bewusst seit 2018.
Ich glaube, du hast auch schon mal irgendwann dich beworben, oder? Habe ich irgendwo
gelesen? Letztes Jahr, ja. Ich war letztes Jahr auch unter den Top 10 und habe es dann leider nicht geschafft. Ich war wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Und wollte es aber unbedingt nochmal versuchen. Habe dann letztes Jahr in der Delegation Bubble, also bei den Garderoben, Backstage, mit Jimmy Joker und Thomas Stengard gesprochen. Die waren Teil vom zypriotischen Team. Und Jimmy Joker auch von Schweden, also von anderen Ländern noch. Und habe einfach gesagt, ja, ich bin Künstlerin, ich singe, ich tanze. Hättet ihr nicht Lust, vielleicht nächstes Jahr was gemeinsam zu machen? Und sie waren sofort Feuer und Flamme. Ich habe sie dann gebrieft, was so meine Richtung wäre, die ich mir vorstellen könnte. Referenzsongs geschickt, Emotionen geschickt. Und sie haben den Song geschrieben. Ich habe ihn vorher nicht gehört. Ich bin zu ihnen geflogen ins Studio. Sie haben mir den Song vorgespielt. Es hat sofort gepasst. Ich habe ihn aufgenommen und 3 Tage später war Einsendeschluss in Österreich. Sprich, wow. Also wirklich zack, 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 ja. Und hat dann alles irgendwie gut gepasst und anscheinend sein sollen. Und im Nachhinein gesehen, zum Glück hat es letztes Jahr nicht funktioniert mit mir beim ESC, weil das einfach mein perfektes ESC-Lied ist, ja.
Wir haben ja auch gerade war das Schlagwort schon Oldschool und dein Song hat ja tatsächlich jetzt so 90er Jahre Anleihen, wofür er ja auch gefeiert wird. Du hast gerade gesagt, du hast schon sozusagen auch bestimmte Dinge vorgegeben oder in den Prozess reingegeben. Woher kommt es denn, dass du, also hast du da auch Beziehungen zu diesem 90er-Jahre-Sound? Irgendjemand hat bei uns in die Kommentare geschrieben, ob du dich von Scooter hast inspirieren lassen. Also was waren da so deine Einflüsse oder Überlegungen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der 90er-Sound passiert ist, glaube ich. Also ja. Der ist dann von den Produzenten gekommen. Mein Briefing war, ich will einen tollen Party-Moment auf der Bühne haben. Ich will Leute mitreißen können. Ich will, dass Leute mitklatschen können, mitspringen können, mitsingen können. Und diese Positivität war mir einfach auch ganz wichtig. Dass wirklich eine Rave-Geschichte und auch eine eben 90er-Geschichte, wenn man so möchte, werden wird. Das ist dann von den Produzenten gekommen und wäre vielleicht gar nicht mein erster Zugang gewesen eigentlich zu meinem ESC-Song. Deswegen war auch, wo sie mir erzählt haben, okay, der Song heißt jetzt We Will Rave, war mein erster Gedanke nicht, yeah, cool, sondern es war eigentlich so, okay, hören wir mal rein. Weil, ich glaube, die Pre-ESC-Kalin als irgendwie Barbie-Pop-Sängerin gefühlt, hat jetzt auch mit dem Wort Rave nicht wirklich was anfangen können. Und ich bin da jetzt gut reingewachsen und finde aber, dass es eigentlich wahnsinnig toll passt. Ich glaube, es gibt ja auch, was ich jetzt auch so lerne, kommentartechnisch und so weiter, es gibt, glaube ich, wahnsinnig viel unterschiedliche Rave-Definitionen. Und für mich ist einfach Rave Party miteinander, mit Menschen, die das Gleiche wollen, sich im Moment verlieren wollen, vielleicht irgendwas wegtanzen, irgendwas wegfeiern wollen, aber Hauptsache positiv und Hauptsache gemeinsam. Und das ist irgendwie so auch die Grundaussage eigentlich von dem Song. Und deswegen wiederum passt das dann oder hat das perfekt auf mich als Künstlerin gepasst. Und dann geht sich das auch gleich schon wieder aus mit der Authentizität, die natürlich das Wichtigste ist. Aber da jetzt irgendwelche Referenzen Ihnen geschickt von eben Dr. Alban oder Scooter, wenn das in den Kommentaren war, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, die haben einfach einen Trend aufgegriffen, der ja definitiv auch da ist, dass die 90er irgendwie wieder retour kommen. Ja, und haben versucht, was Neues zu machen, was hoffentlich im Gedächtnis bleibt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man, glaube ich, an so eine, an einen ESC-Song rangeht. Es gibt einen Schnelldurchlauf, du siehst 26 Songs im Finale. An was erinnerst du dich nach den 26 Songs? Das muss leicht sein, das muss gleichzeitig innovativ sein. Natürlich qualitativ hochwertig, darüber sprechen wir gar nicht. Und ich glaube, sie haben das eigentlich wirklich sehr, sehr gut geschafft mit dem Song.
Also aus dir spricht die wahre Expertin. Ne? Und ein weiteres Argument dafür, also wirklich schon, wie ich das gerade schon gesagt habe, also richtig schon auch hinter den Kulissen, hast du schon sehr, sehr reflektiert dich damit befasst, was da auf dich zukommt. Und dazu gehört natürlich auch das Musikvideo.
Ja.
Ne? In der Zusammenarbeit mit Germany's Next Topmodel. Ein Format, dem du mich näher gebracht hast, was ich vorher nie gesehen habe, aber was natürlich... dann natürlich beigebracht habe. Wie kam es denn zu dieser Collaboration?
Ja, also die Collaboration gerade mit Rankin ist passiert durch das erste Fotoshooting, das wir gehabt haben, für diese offiziellen ESC-Fotos. Das sind wir angegangen.
Großartig sind. Und ich finde
Dankeschön. Danke, danke.
Ich habe das nur bei uns dann auf dem Blog gesehen, dass die Fotocredits von Rankin waren.
Ne? Ja, genau. Also wir haben da einfach mal... versucht, unser Glück versucht und haben ihn einfach angeschrieben und ihm dann einen Song vorgespielt und es hat irgendwie sofort gefunkt. Dementsprechend hat das auch sofort funktioniert, ist dann eben rübergeflogen, haben die Fotos gemacht und nach der erfolgreichen Zusammenarbeit hat er gemeint, ja, ihr braucht doch auch ein Musikvideo. Folgende Idee, ihr kommt nach L.A., wir shooten das gemeinsam. Und ja, wir haben uns gedacht, okay, die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir springen jetzt auf den Zug, machen das, haben dann gemeinsam mit seiner Agentur eben Models ausgesucht und haben das dann dort in L.A. gedreht. Ja.
Und wird man das, also ist das auch noch Teil der Sendung dann, euer Dreh sozusagen, oder war das unabhängig davon?
Es könnte sein, dass es Teil der Show wird.
Okay, wir lassen uns überraschen.
Aber lass mich mal ganz naiv fragen. Also die Models in dem Video sind auf jeden Fall Teil der Show, ne?
Ja, die sind ja schon...
Die Models sind jede Woche in Germany's Next Topmodel zu sehen, ja.
Ah, okay. Gut, dann finde ich die Antwort doppelt schlau.
So, und wir müssen natürlich, wir biegen ja so langsam schon auf die Zielgerade jetzt ein, ne? Müssen aber natürlich noch darüber sprechen, was du eigentlich für Malmö planst. Mhm. Gibt uns denn das Musikvideo schon einen Hinweis darauf, wie die Show auf der Bühne aussehen könnte, beziehungsweise gibt es was du schon verraten kannst, was wir auf der Bühne vielleicht zu sehen bekommen?
Ja, also wir haben das irgendwie so in Phasen irgendwie uns eingeteilt. Also es ist auch ganz bewusst im Musikvideo nicht viel getanzt worden. Wir wollten das wirklich uns aufheben für die Bühne in Malmö. Es wird auch nicht so sein, dass die Models mitfahren nach Malmö. Wir haben Tänzer dabei. Also das kann man auf jeden Fall verraten. Und es wird... vielleicht für die, die beim Musikvideo zu wenig Rave gehabt haben, dafür jetzt in Malmö mehr Rave geben. Also das Musikvideo ist einfach so in einer eigenen Welt. Es ist auch für mich einer meiner Lieblingssteps eigentlich, von einem Song-Release ein Musikvideo zu shooten, weil man einfach gefühlt alle Möglichkeiten hat. Man kann eine Welt erschaffen, die sich für einen als Künstler gut anfühlt. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt halt dann den Schritt weiter zu gehen und eben auch schon überlegen zu können, okay, was zeigen wir im Musikvideo, was zeigen wir aber erst in Malmö, und da einfach, ja, schön drauf hinzuarbeiten, das ist natürlich jetzt das Schöne an dieser ESC-Reise. Also es wird wahrscheinlich sehr wenig vom Musikvideo auf der Bühne passieren, sagen wir so. Mhm.
Und du gehst jetzt, auf auf Pre-Partys, ne?
Ja.
Ja, um so ein bisschen so die ESC-Atmo auch aufzusaugen, ne?
Und
so
genau. Es ist jetzt gestern Madrid bestätigt worden. Also wir werden auf jeden Fall in Madrid sein. Andere Pre-Partys sind wir noch am nicht planen, weil man kann sie nicht planen, die sind ja schon geplant, aber zumindest aus aussortieren, Details arrangieren, ist es machbar, ist es nicht machbar. Genau, aber auch dort bei den Pre-Partys wird die Performance anders ausschauen als dann auf der Bühne. Also wir wollen es wirklich erst zum Schluss explodieren lassen.
Ich hatte noch eine Nachfrage zur Inszenierung. Wird die Version deines Songs denn die gleiche sein wie die Studio-Version oder gibt es noch mal eine extra ESC-Live-Version?
Es wird diese Version bleiben. Mhm.
Klare Frage, klare Antwort. Sehr gut.
Ja, da kann man nicht viel drum herum reden. Am Montag war Deadline für alle Unterlagen für alles und die Version ist dort und die wird es bleiben. Also man kann schon üben und singen.
Ja, okay, sehr gut. Das machen ja auch die Leute schon auf jeden Fall. Das vielleicht noch zur Info, vielleicht ist das ja was, was dich freut zu hören. Ich war jetzt am letztes Wochenende in Stockholm beim Melodiefestival, beim Finale. Und drumherum ist ja auch schon dann immer die Melfest Weekend Party freitags und samstags. Und We Will Rave ist auf jeden Fall auch schon gelaufen und hat gut die Tanzfläche gefüllt. Also insofern, das hat schon auf jeden Fall funktioniert.
Ja, das freut mich sehr. Ja, ich hab ein, zwei Videos bekommen von Fans und das ist schön so zu sehen. Das ist auch für mich ein erstes Mal, sowas zu sehen. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich dann mit den Ravern raven kann.
Ja, sehr gut. Apropos Raver, hier steht gerade noch in den Kommentaren, frag doch mal nochmal, was Kalins Lieblingspopcorn ist, damit sie weiß, dass ihre Ravers hier sind.
Ja.
Was hast du damit auf sich?
Ja, ich habe bis jetzt eigentlich fast jede Woche ein Instagram Live gemacht mit eben den Leuten, die zusehen wollten und meine Community hat sich fast selber eigentlich Ravers getauft. Und alle, die dort immer sind, wissen vielleicht ein bisschen mehr als andere Leute, die mich noch nicht so gut kennen. Und ja, mein Lieblingssnack, mein Lieblingsessen mehr oder weniger sind halt Popcorn. Und und die wissen das und das finde ich super süß und lustig. Popcorn
habe ich auch schon mitgenommen. Salz oder süß oder salzig?
Na, salzig. Ich glaube, das ist ja so ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Mm. Bei uns gibt es nur salzig eigentlich. Und von den salzigen kann ich auch wirklich viel essen. Also im Kino gibt es nämlich die größte Option der Popcorn-Auswahl. Und das landet alles bei mir, wird auch nicht geteilt. aber salzig, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel süßes Popcorn essen könnte.
Hab wieder was gelernt. In Österreich gibt es nur salzig.
Ne? Ja.
Bevor Benni gleich auf die Zielgerade einsteigt.
Genau, Peter, letzte Frage.
Oldschool. Kommt jetzt nochmal eine Oldschool-Frage.
Ja.
Wir haben heute noch gar nicht über ABBA gesprochen. Mhm. ABBA sind ja Ikonen des Eurovision Song Contest, werden ja auch immer als erste, wenn es über darum geht, wer hat den ESC richtig populär gemacht, wird immer als erstes ABBA, Waterloo genannt. Hast du denn auch Berührung zu ABBA, eine Affinität zu ABBA und hast du ABBA Lieblingslieder?
Also ich glaube, zu ABBA hat wahrscheinlich fast jeder eine Beziehung irgendwie. Für mich, ich bin über ABBA gestolpert, natürlich auch durch meine tänzerische Vergangenheit, irgendwie Musical und so weiter. Da war das natürlich immer sehr naheliegend mit Mamma Mia. Mein Lieblings-ABBA-Song ist aber wirklich, glaube ich, Waterloo oder... Ja, I Have a Dream ist auch super. Also nur einen Song auszuwählen ist da wirklich schwierig. Was ich noch nicht geschafft habe, ist die ABBA, wie heißt das? Die ABBA Live Show in London zu sehen.
Mm. ABBA Voyage.
Ja, genau. Das steht noch auf meiner Liste. Natürlich wahnsinnig toll. Obwohl ich es eigentlich ganz lustig finde, weil ja der ESC schon lang vor ABBA da war. Und trotzdem aber irgendwie so stark mit ESC in Verbindung gebracht wird. Also das ist, finde ich spannend und interessant, aber natürlich, ja, hat man sich damit beschäftigt und findet das natürlich toll, ja.
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass 74 durfte man in Englisch singen.
Ah, okay, ja.
Waterloo dann auf Englisch ein Welthit wurde. Mhm. Ne? Wirklich ein Welthit, sogar Top 10 in den USA. Also aber nie so eine Riesenkarriere in den USA gemacht. Aber in der Folge von Waterloo ist zumindest Dancing Queen dann auch an die Chartspitze gekommen. Und das macht halt, also dass das halt letztendlich in alle 5 Kontinente diffundiert ist und Australien komplett crazy wurde. Das sieht man sehr schön in Abba the Movie. Den kann ich dir sehr empfehlen. Den schau mal an.
Carlin, jetzt weißt du auch alles über Abba. Wir haben noch also super viele Fragen auf unserem Zettel und es gibt noch super viele Fragen in den Kommentaren. Aber nichtsdestotrotz ist unsere Zeit ja jetzt leider zu Ende. Ich hoffe mal, dass wir es vielleicht schaffen, in Malmö noch mal ein kurzes Update, wenn du deine ersten 2 Proben rum hast, dass wir uns da vielleicht dann sogar noch mal live vor Ort sehen. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch die ein oder andere Frage, die jetzt übrig geblieben ist, noch unter. Jedenfalls vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Ja, es hat
sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank an Peter, vielen Dank an alle, die in den Kommentaren mitkommentiert haben. Und wir machen ja gleich um 19 Uhr nochmal ein reguläres ESC-Kompakt live und besprechen die Beiträge, die in der letzten Woche ausgewählt wurden. Insofern, da freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und Carlin, dir alles Gute jetzt für deine nächsten 2 Monate für die ESC-Reise. Danke. Und genau, dann sehen wir uns in Malmö wieder.
Ja, danke schön. Danke euch. Ich freue mich,
wenn wir uns sehen. Ciao.